Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 2. Petrusbrief im 1. Kapitel. Verse 12 bis 21. Ich hoffe, ihr habt den auch gedrückt. Ich habe den Sinn nochmal gedrückt.
Ich dachte, der erste Petrus 2.
Das erste Petrus 2.
Ne, hier steht 2. Petrus.
Der erste Petrus 2.
Du hast ihn nochmal.
Der Text ist richtig abgedruckt.
Okay.
Entschuldigung für die kleine Verwirrung. Du hast den Text richtig abgedruckt.
Danke.
1. Petrus, 2. Petrus. Also, es ist der 2. Petrus. 1. Kapitel, 12 bis 21. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug, sondern in Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Der Herr segne an uns sein Wort. Wisst ihr was? Ich habe mal von so einem Typen gehört, der war total krass drauf. Was der geschafft hat, das macht ihm so leicht keiner nach. Das war so richtig genial. Das war der absolute Hammer. Also ich kenne sonst keinen, der das so schaffen würde. Das ist auch ziemlich unglaublich, dass der das überhaupt hinbekommen hat. Aber der soll so stark und talentiert sein. Ja? Und wenn der dann noch anfängt zu erzählen, das ist so tiefsinnig. Also als ich das gehört habe, dann bin sogar ich ins Grübeln gekommen über mich, über die Menschen, ja, über Gott und die Welt. Aber wenn ich daran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ja, der Typ an sich, der ist so klasse, der ist so spitze, der ist legendär. Nee, der Typ an sich ist schon eine Legende. Aber nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt über mich rede. Nee. Aber wisst ihr was? Ob es den Typen jetzt gibt oder nicht, ist eigentlich vollkommen egal. Aber die Story, ja, die Geschichte, die werde ich nie vergessen. Die hat mich so richtig berührt. Die hat es mir so richtig gebracht. Selbst wenn das gar nicht wirklich passiert sein sollte. Liebe Gemeinde, Mythos oder Wirklichkeit? Der erste Punkt meiner Predigt steht in dieser kurzen Geschichte von eben. diametral gegenüber, also entgegengesetzt. Denn erstens, was wir in unserem Bibeltext der heutigen Predigt erfahren, Gottes Wort ist wahr, ist wirklich wahr. Solche Geschichten wie eben von dem Typen oder ähnliche Geschichten, ja, die kennt, denke ich, jeder von uns. Wir alle kennen Geschichten, Sagen, Mythen, Legenden, wo wir die Akteure nicht persönlich kennen. Aber obwohl wir nicht wissen, ob sie wirklich geschehen sind, so faszinieren sie uns doch. Sie begeistern uns. Und man kann aus ihnen gewiss stets irgendetwas lernen. Ob das nun die Heldengeschichten aus dem Altertum sind, Herkules, Perseus, diesen anderen Halbgöttern, oder ob das unsere heutigen modernen Superhelden sind, die wir im Fernsehen sehen, im Kino. Solche Geschichten wollen uns lehren, wie wichtig Liebe ist, Mut, Tapferkeit, Durchhaltevermögen, Treue, Freundschaft und dererlei Tugenden. Aber wir wissen dabei immer, dass es diese Helden wie Superman, Batman oder Thor mit seinem Hammer in Wirklichkeit nicht gibt. Denn sonst würden wir es ja in den Medien, in den Nachrichten hören, nicht wahr? Ihre Geschichten dienen uns zur Erheiterung unseres Lebens. Für ein, zwei Stunden. Und der eine oder andere nimmt gelegentlich noch etwas mehr aus ihnen mit. Aber dennoch sind sie nie wirklich geschehen. Denn sonst würden wir ja, wie gesagt, in den Nachrichten immer wieder davon erfahren. Und genau deswegen nennt man sie auch Legenden, Sagen, Mythen. In ihnen ist vielleicht ein Körnchen Wahrheit, wie man so schön sagt. Denn es ist nicht wichtig, ob es Herkules wirklich gab, um für eine Weile von seiner Geschichte in den Bann gezogen zu werden, um für eine kurze Weile aus seinem vielleicht langweiligen oder tristen Leben herausgerissen zu werden und abgelenkt zu werden. Ja, für manche Theologen und Pastoren der heutigen Zeit ist es auch nicht mehr so wichtig, ob Jesus als historische Person wirklich da war, ob es ihn wirklich gab, ob er wirklich Gott und Mensch zugleich war, ob er wirklich am Kreuz für exakt meine schlechten Taten gestorben ist. Solche Theologen meinen, ach, die Hauptsache ist doch, dass wir die Geschichte von Jesus weitererzählen. Denn die Geschichte von Jesus, die soll doch in unserem Leben und unserem Leiden Trost spenden. Und sein Leben soll für unser Leben ein Vorbild sein. Ja, das geht gerade noch. Damit wir eben heute nicht gänzlich ohne Orientierung, trostlos, planlos durch unser Leben wandeln. Und in dieser Weise sprechen dann manche oder solche Theologen von dem charismatischen Jesus. Vielleicht hat das jemand von euch schon gehört, dieses Wort. Das heißt, was anderes als der Gepredigte. Ja, das bedeutet, dass man über Jesus eben so predigt, wie es die Bibel erzählt, aber es hat natürlich nichts mit dem historischen Jesus zu tun, also wenn dann nur sehr wenig. Und ob es diesen historischen Jesus wirklich gab, da gibt es auch einige Theologen, die sagen, ach, ich glaube nicht. Ich habe sogar mal eine sehr bekannte deutsche Theologin gehört, wie sie sagte im Fernsehen, ja, für mich hätte Jesus jetzt nicht am Kreuz sterben müssen. Und solche Theologen oder Irrlehrer, wie Petrus sie hier in seinem Brief noch nennt, gab es nun schon vor 2000 Jahren. Und das ist auch der Grund, weshalb Petrus seinen Brief schrieb. Er schrieb deshalb auch keiner Gemeinde im Besonderen, sondern er schrieb allen Christen, die ihn zu lesen bekommen würden. Deshalb will er auch in Vers 12 an die Wahrheit dieser Dinge erinnern. Diese Dinge hat er in den vergangenen Versen, in den vorangegangenen Versen schon genannt. Vielleicht erinnert ihr euch an die bisherigen Predigten über diese Stelle. Es sind kurz gesagt die Verheißungen Jesu Christi an uns. Das Evangelium und die Mahnung an uns, dass wir dem Evangelium gemäß leben. Als ob Petrus gewusst hätte, dass Jesus auch heute bei uns nach 2000 Jahren kaum noch eine Rolle spielt. Als der Retter der Welt. Wie gesagt, sonst müsste es ja ständig in den Nachrichten nur so hageln von Botschaften um Jesus Christus. Schließlich ist er doch der Retter. Aber auch die Gläubigen von damals und auch von heute brauchen eben immer wieder eine Erinnerung an die in der Bibel bereits vorhandene Wahrheit, die wir alle hier im Kreise auch schon kennen. Denn auch wir Gläubige, die wir Gottes Wort, das Evangelium kennen, ja, wir können schläfrig, träge werden in unserem Glauben. So wie Petrus es in Vers 13 schrieb. Manchen Christen reicht dann vielleicht das Evangelium nicht mehr aus von der Rechtfertigung des Menschen, allein aus Glauben an Jesus Christus. Man strebte damals und auch heute immer noch nach einer höheren spirituellen Erkenntnis. Die Gnostiker. Die einen dann von dem normalen Christen in der Gemeinde abhob und einen Unterschied machte innerhalb der Gemeinde. Aber Petrus fügt dem bereits bekannten Evangelium nun nichts Neues hinzu, sondern er erinnert uns an das, was wir bereits wissen. Und wir sollen das Gleiche tun. Wir sollen nicht nach etwas Neuem trachten oder weniger, sondern wir sollen stets gern gewillt sein, uns erinnern zu lassen und uns gegenseitig an Gottes Wort zu erinnern. Das Evangelium entspricht der Wahrheit und es reicht vollkommen aus. In dieser Demut sollen wir danach streben, diese Wahrheit, die unser Glaubensfundament bildet, immer besser zu verstehen und immer fester an sie zu glauben. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir nicht nur am Sonntag, so wie heute, uns unter die Predigt von Gottes Wort stellen, sondern ja, wer seine menschliche Trägheit ernst nimmt, der weiß, dass wir schnell vergessen und der weiß, dass es am besten ist, wenn wir täglich in Gottes Wort lesen, dass wir ein paar Minuten über ein paar Bibelverse einfach nachdenken, nachsinnen. Ob wir das nur mit einem Andachtsbuch machen oder einfach indem wir etwas lesen und uns ein bisschen Zeit nehmen. Und damit wir heute immer noch daran festhalten, dass das Evangelium wahr ist, gibt Petrus hier mehrere Antworten auf die Frage, wie können wir wissen, dass Gottes Wort wahr ist? Wie können wir wissen, dass Gottes Wort wahr ist? Der erste Grund und die erste Antwort: aufgrund des Zeugnisses der Apostel. Das Zeugnis der Apostel. Also was sie erlebt haben und wiedergeben. Die Apostel, die Jesu Geschichte, die wir aus den vier Evangelien kennen, persönlich miterlebt haben. Also gesehen und gehört haben, wie Petrus hier schreibt. Und wie wir es auch in der Lesung im 1. Korintherbrief, Vers 15, gehört haben von Paulus, der davon berichtet, dass nicht nur die Apostel, sondern über 500 Menschen Jesus nach der Auferstehung gesehen haben. Also nicht nur die 12, sondern eine, der Hebräerbrief schreibt dann von den alttestamentlichen Zeugen auch als einer riesigen Traube von Zeugen. Aber anders als Petrus berichtet, anders als Paulus berichtet Petrus hier nicht von der Auferstehung als dem, von dem sie Zeugnis geben, sondern von was? Von der Verklärung Jesu. Warum macht er das? Was bringt mir denn jetzt das Zeugnis der Verklärung? Nun, wie wir bereits festgestellt haben, ging es Petrus darum, die Gemeinde gut auf die vor ihnen liegende Zukunft vorzubereiten. Darum nennt er in Vers 16 die Macht Dynamis und die Wiederkunft Parousia zusammen in einem Satz. Jesu Macht und seine Hoheit wird eben bei seiner letzten Wiederkunft vor aller Welt sichtbar, offenbar gemacht und erwiesen. Dann wird unser Herr Jesus Christus sein Werk endlich vollkommen zum Ziel bringen. Bei der Verklärung Jesu auf dem Heiligen Berg sah Petrus nun das Hereinbrechen dieser Zukunft in die Gegenwart. Von dem, was auch uns noch erwartet, das hat er gesehen, das ist schon jetzt, hat schon jetzt begonnen. Und das war auf dem Berg. Daran will er erinnern. Denn wenn Jesus heute wiederkommen sollte, dann wird er so verklärt wiederkommen, wie er es auf dem Berg war. Der Begriff verklärt, er bedeutet nichts anderes. Seine Herkunft kommt von erhellen, erleuchten. Und es meint einfach, dass Jesus, als er verklärt war, schöner war. Er war vollkommen, er war perfekt gegenüber dem, wie er vorher aussah. Es wird sogar davon berichtet, dass seine Kleidung leuchtete. Sein ganzer Körper strahlte die Jünger an. Vollkommen perfekt. So verklärt hat sich Jesus allerdings nach seiner Auferstehung nicht gezeigt. Ja, für die Maria, als sie da am Sonntagmorgen zu dem Grab ging, da erschien er ihr, als sie ihn sah, wie der Friedhofsgärtner. Ja? In keinem Osterbericht wird Jesus als verklärt beschrieben. Aber so verklärt, wie er auf dem Berg gewesen ist, so wird er wiederkommen. Und deswegen schreibt Petrus mit aller Macht und Herrlichkeit. Vielen Christen damals und ja auch heute, ja, sie glaubten nicht mehr an die Wiederkunft Christi. Sie verzweifelten. Sie zweifelten daran. Denn Jesus hatte zu ihnen gesagt, dass er bald wiederkommen wird. Aber er war immer noch nicht wiedergekommen, obwohl schon viele Jahrzehnte ins Land gegangen sind. Petrus war schon älter geworden. Hatte er gelogen? Hatte Jesus gelogen? Petrus bestätigt nun kurz vor seinem Tod, dass unser Herr nicht gelogen hat. Und dass er auf jeden Fall wiederkommen wird, auch wenn er selbst bereits gestorben ist. Und nun kommt in Vers 17 ein zweiter Grund für die Wahrheit des Evangeliums hinzu.
Ja, also der erste Grund war wegen dem Zeugnis der Apostel, Petrus auch, der über 500 anderen, Paulus auch. Und nun setzt Petrus hier bei den Lesern die Kenntnis über die Geschichte aus Matthäus 17 voraus. Und ich kann das auch tun, denn wir haben sie in der Lesung gerade eben gehört. Petrus beschreibt nun nicht, wie in Matthäus 17, ausführlich die Herrlichkeit und wie Jesus aussah, wie verklärt er war. Er berichtet auch nicht von Elias und Mose, die bei Jesus dastanden. Er berichtet allein von dem, was für unseren Glauben an Jesus Christus, die wir vielleicht auch zweifeln an der Wiederkunft Christi, wirklich wichtig ist. Denn er berichtet von dem Zeugnis des himmlischen Vaters. Das ist es, der zweite Grund. Das Zeugnis des himmlischen Vaters. Welches dieser über Jesus gegeben hat. Vers 17, da heißt es, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Apostel weisen also zum einen auf ihr eigenes Zeugnis als Bestätigung der Wahrheit und Petrus will außerdem Zeugnis von dem Zeugnis des himmlischen Vaters geben. Denn so sehr Petrus und die anderen Apostel sozusagen die Urzeugen für Jesu Macht und Herrlichkeit sind, so kam doch das entscheidende Zeugnis von Gott selbst auf dem Berg der Verklärung. Das war es, was er ihnen von diesem Erlebnis auf dem Berg, was ihnen, den Jüngern, von diesem Erlebnis blieb. Mose und Elias waren wieder weg. Hütten konnten sie auch nicht aufbauen, wie Petrus es vorschlug. Aber diese Stimme vom Himmel hörten sie. Und die Worte blieben ihnen. Das war ihre Bestätigung. Und das soll auch unsere Bestätigung sein, dass das Evangelium von Jesus Christus in seine Verheißungen und auch seine Wiederkunft gewiss wahr ist. Am Ende seines Briefes geht Petrus dann noch einmal auf die Gewissheit der Wiederkunft Christi ein, im dritten Kapitel. Weil das anscheinend ein sehr großes Problem für die Christen damals war, den er schrieb. Und ja, persönliche Erfahrung kann ich sagen, es gibt auch heute Christen, die damit ein Problem haben. Selbst wenn ihr jetzt das vielleicht nicht habt. Ja, und damit kommen wir nun zum zweiten Punkt meiner Predigt. Gottes Wort ist eben nicht nur wahr und erzählt von wirklich geschehenen Dingen. Es ist zweitens auch notwendig für uns. Gottes Wort ist notwendig. Denn es heißt von seinem Wort in Vers 19, dass wir gut daran tun, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in unserem Herzen. Gottes Wort erhellt unseren Verstand wie ein Licht. Petrus sagt hier sogar oder sagt damit, dass Gottes Wort das einzige Licht ist in der Welt. Das ist schon mal eine ziemliche Behauptung. Also das einzige Licht nach Jesu Leben. Man könnte auch sagen, dass wir Menschen uns auf Erden wie in einer dunklen Höhle befinden. Und Gottes Wort ist für uns wie eine Lampe, mit der wir die Dinge um uns herum erst sehen und deuten können. dass wir einen sicheren Tritt bekommen. Und ich persönlich, ja, ich kann auch nur sagen, dass wenn ich in der Bibel lese, zeigt es mir immer wieder die Wahrhaftigkeit auf von dem, was da drin steht. Sie ist realistisch. Sie stellt Tatsachen mutig und offen dar. Ich erkenne, dass ich und mein Denken und mein Handeln durchschaut bin. Ich erkenne mich selbst. Und sie versucht eben nicht mehr, mein Leben rosig auszumalen, mich zu beruhigen irgendwie, auf menschliche Art und Weise, mir einzureden, was für ein toller Mann ich vielleicht sei. Ja, Chaka, du schaffst das. Nein, sie gibt mir ein sehr genaues Bild über mich selbst. Sie erfüllt die Forderung von Oliver Cromwell an seinen Porträtisten. Ja, Porträtist, der malt dich vielleicht nur dein Gesicht oder deine ganze Person. Und er forderte von ihm, dass er ihn realistisch malen sollte, mit allen Warzen, die an ihm dran waren. Nichts sollte der Maler verschönigen. Und nun kommt noch etwas hinzu. Wenn ich, vergesslicher Mensch, nur auf mich und um mich und mein Leben blicke, dann würde ich verzweifeln, wenn ich Gottes Wort nicht hätte. Ich würde vielleicht an der Schöpfung erkennen, ja, okay, es müsste eigentlich einen Gott geben. So sagt es Paulus im Römerbrief. Aber wie ich mit Gott Frieden bekomme und dass ich überhaupt Frieden brauche und wie ich mich ihm gegenüber wohlgefällig verhalte, das erfahre ich eben nur aus der Bibel, aus Gottes Wort selbst. Das zeigt mir die Schöpfung und das zeigt mir mein eigener Verstand. Die Bibel ist dabei kein theologisches Buch über Gott irgendwie. Ja? So bin ich auch in das Theologiestudium reingestiefelt und dachte, ja, jetzt lernen wir alles Mögliche über Gott. Nein, die Bibel zeigt uns, in der Bibel zeigt uns Gott nur so viel von sich, wie er möchte, dass wir es wissen. Wie es nötig ist für uns, dass wir über ihn wissen. Die Bibel ist das Wort von Gott an uns, nicht einfach so über Gott. Petrus dachte sich, dass es auch nach seinem Tod, ja, der bald, das griechische Wort kann ja auch plötzlich heißen, ja, dass dieser Tod könnte plötzlich kommen. Und er dachte sich, dass das wahrscheinlich auch nach seinem Tod immer wieder zu Verunsicherungen und Irrlehren in der Gemeinde kommen würde. Und deshalb muss die wahre Botschaft von Jesu Christi auch schriftlich festgehalten werden. Gerade um kommenden Generationen, um auch uns 2000 Jahre später Gewissheit über diesen wahren Glauben zu geben und an die Wahrheit zu erinnern. Vielleicht meinte er deswegen in Vers 15 nicht nur, dass er Sorge tragen wollte für die schriftliche Festhaltung seines Briefes, sondern gab auch Markus den Auftrag für das Markus-Evangelium, zumindest behauptet das die altkirchliche Überlieferung. Doch Petrus spricht in Vers 19 nicht nur von dem Wort Gottes als dem Licht. Er sagt zunächst, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. In der Luther 84 Übersetzung wird die Steigerung noch deutlicher übersetzt, der Komparativ. Denn da steht, umso fester haben wir das prophetische Wort. Aber was meint er damit? Petrus vergleicht nicht etwa das prophetische Wort mit den vorher erwähnten Legenden oder Fabeln. Denn Legenden sind von Menschen erfunden und ausgedacht und nicht in Wirklichkeit geschehen. Wenn der Apostel lediglich hätte sagen wollen, dass Gottes Prophetien sicherer sei als klug ersonnene Legenden, dann hätte er das mit Vers 19 nicht nachgewiesen und seine Empfehlung besagte uns nichts. Nein, Petrus vergleicht das prophetische Wort hier nicht mit einem anderen Wort, anderen Dingen, sondern mit dem, was sich bis heute im Licht des Wortes bereits alles ereignet hat in der Geschichte. Die Erfüllung der biblischen Prophetien machen das Wort in sich fester. Nicht im Vergleich mit irgendetwas anderem. Deshalb schrieb auch der Hebräerbriefschreiber in seinem 11. und 12. Kapitel, dass die Generationen, die nach Jesus leben, gegenüber den alttestamentlichen Glaubenshelden einen großen Vorteil haben. Denn wir haben in Christus die Erfüllungen all dieser Verheißungen des Alten Testaments bereits erfahren, gesehen, davon gehört. Sie sind uns bezeugt. Jesus Christus hat so viele Verheißungen erfüllt. Wenn wir nun an die letzte Wiederkunft Jesu Christi denken und zu zweifeln beginnen, dann sagt Petrus uns hier, dass wir eben nicht vergessen dürfen, auf die bereits in Christus erfüllten Verheißungen zu blicken. Denn diese überwiegende und große Anzahl von bereits eingetroffenen Verheißungen Gottes kann uns wie ein Licht in der Dunkelheit einen sicheren Tritt verschaffen, unseren Glauben fester machen. Das Wort bestätigt sich selber, indem es wahr geworden ist. Dadurch wird wiederum unser Glaube gefestigt. Und wir werden in dunklen, ja vielleicht notvollen Zeiten hoffentlich nicht so leicht erschüttert werden. Wenn Christus dann einmal wiederkommen wird, wird es so sein, als ob endlich der Tag anbricht. Aber nicht nur das. Die für uns schon jetzt ja so schön aussehende Welt, die Schöpfung, sie wird im Gegensatz zu der zukünftigen Welt wie die Nacht erscheinen. Sünde, Leiden und Tod zeigen diese Dunkelheit, diese Nacht an. Aber nicht nur, dass die neue Schöpfung einmal viel schöner sein wird und frei von Sünde, frei von Leiden, frei von Schmerz und Tod. Nein, Christus, der auch in Offenbarung 22, Vers 16 als heller Morgenstern bezeichnet wird, auf den bezieht sich hier diese Stelle oder andersrum. Er wird auch hier als dieser Morgenstern von Petrus bezeichnet. Und dieser Christus, ja, er wohnt schon jetzt durch den Glauben in uns, aber er wird nach Vers 19, wenn er wiederkommt, in uns strahlen wie ein helles Licht. Das ist natürlich Vers 19 eine bildliche Veranschaulichung von dessen, von dem, was uns Gläubigen verheißen ist für die Vollkommenheit, für die Zukunft bei Gott. Ja, das dürfen wir uns jetzt nicht wörtlich vorstellen, ein Morgenstern in uns, in unserem Herzen. Und nun frage ich euch, ich frage auch mich, erkennt ihr die Wahrheit von Gottes Wort an? Und erkennt ihr die Notwendigkeit und die Hilfe seines Wortes für euer Leben an? Wenn ja, dann ist es nun noch wichtig zu erklären, wie wir sein Wort richtig gebrauchen. Deshalb stellt Petrus nun am Ende des ersten Kapitels noch eine wichtige Sache klar. Drittens, Gottes Wort ist Gottes Wort. Das prophetische Wort berichtet ja von Gottes herrlicher Zukunft, die unsere jetzigen Vorstellungen um ein Vielfaches übersteigt. Wir können es uns gar nicht so ausmalen, wie es wirklich sein wird. Diese ganzen Bilder in der Offenbarung, ja, sie versuchen das nur irgendwie uns deutlich zu machen, anzuzeigen, damit wir überhaupt irgendeine Vorstellung von der Zukunft bei Gott bekommen können. Aber diese Bilder bedürfen der richtigen Auslegung. Ein wissbegieriger Leser steht nun sehr in der Gefahr, diese Bilder eigenmächtig und individuell auszulegen, da man verständlicherweise sehr gern mehr über seine Zukunft erfahren will. Das Leben bei Gott im Himmel. Das ist doch spannend, das ist doch interessant. Und dann denkt sich der eine dies und der andere das. Und darum warnt uns Petrus, indem er sagt, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung sei. Denn Gottes Wort, ja, auch in den Prophetien über die Zukunft, beleuchtet uns stets unsere Gegenwart, jetzt, was wir heute in der Gemeinde erleben. Dafür hat Gott sein Wort gegeben und auch die Offenbarung, damit wir die Welt, in der wir jetzt leben, richtig deuten und zuversichtlich, hoffnungsvoll, mit voller Gewissheit und Vertrauen auf Gott, gelassen in die Zukunft gehen. Auch wenn ich nicht weiß, was morgen passiert. Und eben nicht dazu, dass wir schon jetzt berechnen, aufs Datum und Tag und Stunde genau, wann unser Herr wiederkommen wird, wie groß der Tempel sein wird, wie es da drin aussehen wird, wie viele im Himmel, wie viele auf der Erde sein werden. Denn die Prophetien und das Evangelium und jedes Wort in der Bibel haben sich nicht irgendwelche Menschen ausgedacht und wären demnach auch von Menschen vielleicht ja, vollkommen leicht deutbar. Nein, die Bibel ist Gottes Wort. Und ein noch so religiöser und geistlicher Mensch, der aus sich selbst sehr viele tiefe und gute Gedanken schöpfen könnte, er ist doch niemals Heiliger Geist. Und Gott, Gottes Geist. Gottes Propheten waren stets ganz einfache Menschen, denen es eben nicht um ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Wünsche und ihre eigenen Ziele ging, ihre eigene Meinung. Über ihrem Reden stand stets die Gewissheit, so spricht der Herr. Gott machte aus ihnen keine Marionetten. Er gebrauchte jeden auf seine Weise und deshalb beschrieb Lukas als Arzt ganz andere Details als Matthäus, der es gelernt hatte, mit Steuern Geld zu verdienen. Aber Gottes Geist trieb dennoch jeden einzelnen Autor der biblischen Bücher an. Und deshalb haben wir es als Gottes Wort und nicht als Menschenwort zu achten und sollten es deshalb entsprechend wert halten und ehren und verantwortungsvoll damit umgehen. Denn es soll uns nicht so ergehen, wie es den Juden selbst erging, die zwar mit großem Eifer darauf bedacht waren, nach dem Messias Ausschau zu halten und gerade deshalb im Alten Testament sehr forschten, ja Gadi, wir lesen immer wieder von den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Aber was ist passiert? Sie haben dann, als der Messias in der Person Jesu Christi tatsächlich erschien, ihn nicht erkannt. Und das, dass Jesus der war, nach dem sie eigentlich suchten. Schlimmer noch, sie verstießen ihn. Sie verspotteten ihn. Sie verachteten ihn. Ja, sie haben ihn sogar gekreuzigt. Weil sie durch ihre eigenen Auslegungen vollkommen blind waren für die Wahrheit Gottes, die ihnen Jesus offenbaren wollte und uns offenbart hat. Ich komme zum Schluss. Genauso ist es auch immer wieder in der Gemeinde Jesu Christi passiert, in den letzten 2000 Jahren. Ja, das ist der Grund, weshalb sich die Kirche Christi leider immer und immer wieder gespalten hat, aufgetrennt hat. Bis heute. Heute immer noch so. Und natürlich ist es richtig, sich von jemandem zu trennen, der das Evangelium um Jesus Christus verzerrt und eine Irrlehre lehrt. Aber nicht alles, was wir in der Bibel erfahren über endzeitliche Dinge, über, ja, wie wir es in unserer Gemeinde auch haben, unterschiedliche Taufverständnis oder wie ist das Abendmahl. Nicht alles ist wichtig, dass wir darüber streiten müssen, dass wir uns darüber entzweien. Überhaupt nicht. Und darum lasst uns demütig sein vor Gottes Wort. Ja, ich spreche auch an dieser Stelle besonders zu mir selbst, als Prediger von Gottes Wort. Lasst uns in Liebe nach Wahrheit trachten, in Liebe das Evangelium und unsere Erkenntnis darüber an andere weitergeben, in Liebe Nichtchristen begegnen und mit vielen Liebestaten innerhalb und außerhalb unserer christlichen Gemeinschaft Liebe üben. Lasst uns in Liebe unsere Gaben gebrauchen. Und der Herr und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.